Ich treffe immer mal wieder Christen, und ich will das gleich erklären, warum ich das jetzt so sage. Ich treffe immer mal wieder Christen, die bedauern, dass sie keine Gangster sind, keine Karriere als Drogenabhängige, Prostituierte, Schläger, Betrüger oder sonst irgendwie das nicht vorweisen können. Was ich damit meine? Manche Christen sind tatsächlich in der Gemeinde aufgewachsen und kämpfen damit, dass ihr Leben im Prinzip die ganze Zeit gar nicht so böse war. Sie können nicht jetzt irgendwie einen krassen Unterschied vorweisen, so in der Art vorher war ich böse, ohne Jesus, und dann ist Jesus gekommen und jetzt ist mein Leben durch Jesus ganz neu. Das würden sie aber gerne. Wieder andere Christen leben schon eine längere Zeit mit Jesus. Sie haben den Eindruck, gerade passiert da nicht so viel Neues. Sie haben ihre Bibel schon mal durchgelesen und denken sich, da kommt auch irgendwie nichts Neues mehr. Christsein fühlt sich irgendwie langweilig an, das kenne ich schon alles. Komm Gemeinde, gib mir einen Kick, also irgendwie was Spezielles, irgendwas, was mich begeistert oder was auch immer ist. Gottesdienst, mach was mit mir. Aber es scheint immer wieder um das Gleiche zu gehen. Wieder andere Christen merken, dass ihre anfängliche Leidenschaft für Jesus nachgelassen hat. Ja, sie haben sich ein paar christliche Grundregeln angewöhnt, aber so eine wirklich tiefe Leidenschaft für Jesus, so wie es vielleicht früher mal gewesen ist, das ist es nicht mehr. Sie haben den Eindruck, dass so mit Jesus das plätschert irgendwie vor sich hin. Ich will, und das ist ganz absichtlich, am letzten Sonntag andocken, weil Nico hat da schon den einen oder anderen Gedanken gehabt. Und wenn du nicht weißt, worüber ich rede, schau gerne nochmal die Predigt vom letzten Sonntag nach. Und ich will eine Brücke bauen zu der Predigt, die nächsten Sonntag passiert. Weil nächsten Sonntag startet eine neue Predigtserie, was Jesus der Kirche ins Stammbuch schreibt. Das ist der große Titel und es wird um die ersten Briefe an 7 Gemeinden gehen, in der Offenbarung, und auch da wird uns dieses Thema gerade am Anfang wird uns das beschäftigen. Wie ist das, wenn meine Leidenschaft für Jesus nachgelassen hat? Heute aber will ich mit euch einen Text durchdenken, der beschäftigt mich tatsächlich schon die letzten Jahre. Und es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich darüber gepredigt habe, das ist schon eine Ecke her, aber es hat mich, oder es kriegt mich immer wieder, und ich will euch mitnehmen in diesen Bericht hinein und in die Kerndinge von dem, was da in diesem Bericht berichtet wird, was erzählt wird. Und ich hoffe, dass es eine Antwort gibt auf die Fragen, die ich eben gestellt habe, nämlich auf diese Fragen von krasser Unterschied und ich kann das gar nicht so vorweisen und auch die Frage von mein Leben mit Jesus ist jetzt gar nicht mehr so spannend, Bibel ist nicht mehr so spannend und auch das, meine Liebe, meine Begeisterung für Jesus plätschert so dahin. Deshalb mit euch zusammen einen Text aus Lukas 7, ab Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir was zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden bezahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich möchte mit euch drei Gedanken teilen und ich habe den ersten genannt, Gottes Liebe und wen sie findet. Okay, ganz kurz, was ist hier überhaupt passiert? Jesus ist als Ehrengast bei einem Pharisäer zu Hause eingeladen. Simon heißt er, hier steht nicht, aber das ist normalerweise das Typische gewesen, so Jesus hat wahrscheinlich vorher irgendwo gepredigt und das war normal, dass man dann den Prediger dann einlädt, so als Gast. Und es war ein paar andere Sachen auch normal. Zum Beispiel, normal begrüßt man einen solchen Gast mit einem Begrüßungskuss auf die Wange. So begegneten sich zwei Leute so auf gleicher Höhe. Wenn ein Jünger einem Lehrer begegnet, dann küsst der Jünger dem Lehrer die Hand. Also andere Geste. Wenn ich nichts tue, nicht begrüße, dann bedeutet das normalerweise, dass ich diese Person irgendwie ignoriere, irgendwie mich ganz seltsam dieser Person gegenüber verhalte. Und genau das macht dieser Simon bei Jesus. Noch was, die Fußwaschung. Wenn der Gast ein wichtiger, ganz besonderer Gast ist, dann geht der Gastgeber selber hin und wäscht seinem Gast die Füße. Die Straßen sind staubig, das ist draußen warm und all sowas. Ist nicht nur eine Erfrischung, sondern hat auch einfach mit Hygiene, mit Sauberkeit zu tun und so weiter. Macht man so. Und wenn ich das nicht selber bei einem Gast mache, dann tut ein Diener das. Wenn man nicht mal dem Gast Wasser gibt, um sich selbst die Füße zu waschen, dann ist das ist eine Beleidigung. Das mit dem Öl werden wir gleich sehen und dass das nochmal Thema wird, aber das ist eine zusätzliche Möglichkeit, den Gast zu erfrischen. Als Jesus zu diesem Simon kommt, geschieht nichts. Kein Kuss zur Begrüßung, die Füße werden nicht gewaschen. Was das hier bedeutet ist, Simon tritt nicht irgendwie so zufällig in ein Fettnäpfchen, sondern ganz absichtlich, das ist wie eine schallende Ohrfeige. Das ist ein sehr widersprüchlicher Moment. Ich kann das auch nicht auflösen, denn Jesus ist auf der einen Seite eingeladen, auf der anderen Seite behandelt ihn Simon so schäbig. Und jetzt kommt genau diese Frau. Um das besser zu verstehen, oft sind damals die Essen, so das gemeinsame Treffen, sind so halb öffentlichen Sachen gewesen. Oft waren die Häuser offen, sodass man das auch von außen beobachten konnte, was so innen drin passiert. Und man konnte, wenn man nicht groß, sagen wir weit weg war, konnte auch man mithören, was da passiert, was gesagt wird. Und diese Frau beschreibt Lukas in Vers 37, wenn man genauer hinguckt, ist der Begriff, sie ist eine Sünderin. Und was Lukas hier meint, ist, ganz schlecht, sie ist eine Prostituierte. Die Leute kennen sie. Vielleicht, steht hier nicht, aber vielleicht hat sie Jesus vorher gehört. Irgendwie muss der Kontakt gewesen sein. Irgendwas muss gewesen sein, dass sie wusste, wer Jesus ist und was Jesus sagt. Denn sie ist tief getroffen. Sie fragt sich, wo bin ich eigentlich mit meinem Leben gelandet? Wie ist es dazu gekommen? Meine Hoffnung mit meinem Leben waren so ganz anders. Und irgendwie versteht sie, wie sie mit ihrer Sünde vor Gott steht. Und sie ist erschüttert. Warum? Sie hat das irgendwie von Jesus verstanden, dass es die Möglichkeit gibt, vor Gott wieder klarzukommen, wieder einen Neuanfang zu machen, vergeben zu bekommen, dass sie verstanden hat, Gott liebt sie. Und sie, das wird dann am Schluss, bei dem, was Jesus sagt, wird das ganz deutlich. Sie vertraut Gott. Und dann bekommt sie mit, dass dieses Essen passiert, dass diese Einladung da ist. Und du kannst dir vorstellen, was das bedeutet, wenn jetzt gerade diese Frau in diesen Kreis der eingeladenen Leute tritt. Man könnte den Eindruck bekommen, dass sie gesehen hat, wie Jesus hier behandelt wird und wie er ignoriert, wie er beleidigt wird. Und sie hält das nicht mehr aus. Und in ihrer Dankbarkeit, in ihrer Liebe Gott gegen Gottes Sohn gegenüber überlegt sie, was kann ich tun? Und sie ist nicht in der Position, jetzt Jesus mit einem Kuss zu begrüßen. Das wäre anmaßend. Wie würden die Leute am Tisch damit umgehen? Ihre Idee ist, ich kann ihn nicht zur Begrüßung küssen, aber ihr ist klar, sie küsst seine Füße. Und alle sehen hin. Alle wissen, wer sie ist. Sie ist nicht eingeladen, sie kniet sich hin, um seine Füße zu küssen. Und Jesus sieht hin. Es ist ein Hinsehen ohne Ablehnung oder Verurteilung. Da ist Gottes Liebe. Super, ich danke dir. Da ist Gottes Liebe, die sie vorher, von der sie vorher gehört hat. Und jetzt, ich stelle mir das wenigstens so vor, dass es ein ganz besonderer, vielleicht aber auch merkwürdiger Moment gewesen ist. Diese Frau hat Männern schon vorher so ins Gesicht gesehen. Sie hat gesehen, wie diese Männer sie angeguckt haben. Und jetzt ist das so anders. Jesus begegnet ihr hier in Liebe, in tiefer, echter Liebe. Er liebt sie nicht als Objekt, sondern, sagen wir, wie eine Tochter oder wie einen Freund. Er liebt sie nicht in der Nacht, sondern er liebt sie am Tag. Er liebt sie nicht heimlich, sondern sichtbar. Da ist nichts Schmutziges dran, sondern reine, echte Wertschätzung, Liebe, Achtung, Annahme. Und für sie ist das so überwältigend, dass sie ihr die Tränen kommen und so sehr, dass sie ihr Gesicht senkt. Wie kann sie jetzt seine Füße trocknen? Sie fragt nicht nach einem Handtuch. Simon hätte ihr das nicht in Millionen Jahren gegeben. Ihre Idee ist, sie öffnet ihre Haare. Sie hat für viele Männer ihre Haare geöffnet. Jetzt macht sie es ein letztes Mal. Diesmal macht sie es richtig. Sie öffnet ihre Haare und trocknet die Füße von Jesus. Lukas berichtet, dass sie ein Fläschchen Öl bei sich hat. Damals trugen Frauen solch eine kleine Flasche um den Hals, gefüllt mit so einer Art Parfum. Und wieder, du kannst dir vorstellen, wofür sie das vorher benutzt hat. Und jetzt leert sie ihre ganze Flasche über die Füße von Jesus und sie küsst sie wieder und wieder und wieder. Und sie ist so ergriffen von dieser Güte und der Freundlichkeit Gottes, dass sie sich nicht schämt, Jesus so mit ihrem ganzen Sein, mit ihrer ganzen Hingabe zu ehren. Denn Gottes Liebe hat sie gefunden. Mein zweiter Gedanke, Gottes Liebe und wer sich nicht finden lässt. Für Simon läuft es gerade nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Seine Party läuft ihm gerade aus dem Ruder. Warum lässt sich Jesus von dieser Frau anfassen? Wenn er ein Prophet ist, dann weiß er doch, wer diese Frau ist. Und Jesus, Er ist so freundlich und er durchschaut das Ganze bei Simon und er erzählt ihnen wieder durch eine, das ist ja die freundliche Art von Jesus, nicht ihm direkt zu sagen, Simon, was bist du für ein Idiot, sondern durch eine Geschichte, in der sich Simon wiederfinden kann, ihm so zu helfen zu verstehen, wo er gerade steht. Und dann erzählt Jesus ein kurzes Gleichnis. Es geht um einen Geldhai. Und dieser Geldhai hat zwei Fische am Haken. Zwei haben bei diesem Mann Schulden und beide können es nicht zurückzahlen oder haben Schwierigkeiten, das zurückzuzahlen. Es werden zwei Summen gesagt, 50 und 500. Beides waren damals erhebliche Summen. Und zumindest bei diesem, der 500 hat, war ziemlich deutlich. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, eine verzweifelte Situation. Und jetzt kommt dieser Geldhai und in dem Gleichnis von Jesus erlässt der Geldhai den Schuldnern den Betrag. Und jetzt fragt Jesus Simon, wessen Welt ist jetzt auf den Kopf gestellt? Wer von den beiden wird sich wohl mehr freuen, dankbarer sein? Wer wird begeistert sein von dem, dass ihm die Schulden erlassen worden sind, mehr als beim anderen? Für wen würdest du dich entscheiden, Simon? Und in Vers 43 steht, bestimmt der, dem die größte Schuld erlassen worden ist, antwortete Simon. Und du hast recht, antwortet Jesus dann darauf. Und dann sagt Jesus, schau diese Frau. Simon, hast du hingeguckt? Hast du wirklich verstanden, in welcher Situation sie ist? Schau diese Frau. Und dann Vers 44. Jesus sagt, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Jesus ist so demütig. Jesus sagt nicht, anständig wäre es gewesen von dir, Simon, hättest du dich hingekniet und meine Füße gewaschen. Sondern Jesus sagt hier, es wäre okay gewesen, hättest du mir für mich, das ich selber gemacht hätte, hättest du mir Wasser gegeben. Aber du hast es nicht getan. Sie aber hat mir, ich zitiere jetzt weiter, hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Und wieder, Jesus kommt hier auf die Ebene. Jesus erwartet nicht oder Jesus sagt dir nicht, du hättest mir zumindestens, ich bin der Lehrer, du hättest mir die Hand küssen sollen, sondern Jesus sagt hier so freundlich, wenigstens auf gleicher Augenhöhe hättest du mir Hallo sagen können. Und Jesus sieht die Frau an und Jesus sagt ihr vor diesen ganzen Leuten, ich kann dir sagen, sagt er nochmal zu Simon, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was in dieser Frau abläuft. Es ist der Sohn Gottes, der das sagt. Dieser weise, wunderbare Lehrer. Ja, ihre Schuld ist groß, aber sie bekommt von ihm nochmal ausdrücklich die Bestätigung, sie sind vergeben. Und deshalb liebt sie so sehr. Deshalb hat sie so viel Jesus so viel Gutes getan. Deshalb hat sie seine Füße benetzt, mit den Haaren getrocknet, mit Öl erfrischt und die Füße wieder und wieder geküsst. Aber Simon, hör mir zu. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Simon ist ein frommer Mann. Er glaubt an Gott. Wir würden heute sagen, er führt ein gutes, frommes, vorbildliches Leben. Wenigstens denkt er das von sich. Er ist gerade froh darüber, dass er keine Gangsterkarriere hat, keine Betrügergeschichte, kein Drogendealerleben geführt hat. Und Simon denkt, was muss mir schon vergeben werden? Und Achtung, diese Frau brauchte Gnade für ihr zerbrochenes Herz. Und Simon braucht gerade Gnade für sein frommes, liebloses, nicht zerbrochenes Herz. Das Furchtbare an diesem Bericht ist, Simon scheint sich selber da nicht zu erkennen, scheint nicht zu verstehen, dass diese Frau ihre Probleme los hat, ihr ist vergeben. Aber er steht immer noch da und er lässt nicht zu, dass die Liebe Gottes ihn findet. Ich möchte in einem letzten Schritt mit dir über meine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Text nachdenken. Deshalb drittens Gottes Liebe und wenn sie mich heute findet. Der Kern dieses Berichtes ist, vor Gott ist jeder schuldig, aber in Jesus findet Gottes Liebe, findet dich Gottes Liebe und sie bietet dir Vergebung deiner Schuld an. Du kannst neu starten und das brauchen wir alle. Und das brauchen wir alle gleich. Egal, ob du viel auf dem Kerbholz hast oder wenig auf dem Kerbholz hast. Das ist die gute, das versteht die Bibel unter der guten Nachricht von Jesus Christus. Ich bin schuldig, ich bekomme Vergebung, Chance auf neues Leben mit Gott zusammen. Und jetzt macht uns dieser Bericht deutlich, dass nicht jeder gleich mit diesem Evangelium, mit dieser Liebe Gottes umgeht. Ich rede jetzt von mir. Ich stehe in der Gefahr, dass ich dieses Evangelium von Jesus Christus nur oberflächlich verstehe. Es ist möglich, fromm zu sein wie Simon. Ich glaube an einen Gott, ich lese ein heiliges Buch, ich bete, aber meine Lippen wollen nicht küssen, meine Knie wollen sich nicht beugen. Meine Augen werden nicht weinen, meine Hände werden nicht dienen und mein Parfum verlässt nicht die Flasche. Mein Problem ist, ich verstehe nicht in der Tiefe, ich verstehe nicht wirklich und ich lasse nicht zu, dass das klar wird in mir, wie verdorben ich vor Gott dastehe. Wir leben in einer Kultur, die mir sagt, du bist gut und es ist nicht wahr. Vor Gott bin ich nicht gut. Und das führt manchmal dazu, dass Leute das Gefühl haben, ich bin doch gar nicht so schlecht. Wieso? Dann wiegt die Vergebung von Jesus doch gar nicht so groß. Und das Ergebnis ist, dass Jesus dann, wie bei Simon, das ist so ein, heute würde ich sagen, Simon hat da gestanden und ein paar Selfies von sich und Jesus gemacht, um das posten zu können, weil Jesus ist wie nette Deko in seinem Laden gewesen. Und dann konnten die Leute sehen, dass auch Simon da mit ihm bekannt ist, was es auch immer ist. Aber Jesus will keine Deko sein. Jesus will nicht dein Hobby sein. Jesus ist keiner, der dafür da ist, dass mein Leben durch ihn irgendwie besser gemacht wird. In diesem Bericht hat der Fromme ein größeres Problem als die Prostituierte. Ja, ich habe noch niemanden überfallen, ich habe noch niemanden verprügelt, ich bin nie fremd gegangen. Und weißt du was? Ich kann wie hier mit Simon ähnlich denken und denken, Gott, eben, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, das passt einfach nicht. Dann zu denken, hätte ich doch so ein Leben wie die Prostituierte, aber mein Leben ist jetzt nett und anständig gewesen. Das, was der Lukas hier in seinem Bericht, was hier in dieser Situation deutlich werden soll, ist, du kannst nett und anständig sein, und dir muss viel mehr vergeben werden als der so eine Karriere hinter sich hat, der ein Gangster, Drogen, was auch immer, dessen Leben gescheitert ist, weil mein Herz hart ist und sich nicht öffnet. Wenn manche Christen sich so einen Wechsel aus der Sünde heraus wünschen, aus so einem schwierigen Leben, könnte es sein, dass sie nicht verstehen, wie ihr Leben, auch wenn sie in die Gemeinde hineingeschoben worden sind, wenn sie nie irgendwie ein krasses, schlechtes Leben geführt haben, kannst du dir vorstellen, wie krass dein Wechsel von der Sünde zur Gnade Gottes, wie krass dein Wechsel schon ist? Vielleicht ist meine Sünde nicht so offensichtlich, aber vielleicht ist meine Sünde gerade das Problem der Überheblichkeit, ich bin nicht bereit, großzügig zu sein, was es auch immer ist. Und ich brauche genauso Vergebung wie der oder wie die, die so viel offensichtlich auf dem Kerbholz hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn du merkst an dieser Stelle, da triggert mich gerade was an. Vielleicht macht das Sinn, einfach, wenn du nach Hause gehst und dir einfach mal einen Zettel zu nehmen und ganz konkret aufzuschreiben, das habe ich gemacht und dafür brauchte ich die Vergebung Gottes. Und einfach das mal optisch klar zu haben, das ist das, wofür Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Mir ist viel vergeben worden. Dir ist viel vergeben worden. Und die einzige Antwort auf ein kaltes Herz ist, dass ich das Evangelium und diesen wunderbaren Jesus tiefer verstehe. Dass ich meine Rettung tiefer verstehe. Denn deine Rettung ist groß. Und deshalb werde ich nicht müde über Sachen wie zum Beispiel das Abendmahl dafür zu werben. Weißt du, was man tun kann für ein Herz, das sich an dieser Stelle, das Hilfe braucht, die Größe der Vergebung zu erkennen, ist immer wieder zum Abendmahl zu kommen und sich daran zu erinnern, das ist das, was Jesus für mich getan hat. Das zu schmecken. Vielleicht kannst du dir deshalb auch vorstellen, dass ich keinen Konflikt habe, diese alten, immer wiederkehrenden Sachen, das Evangelium von allen möglichen Seiten zu beleuchten, aber es immer und immer wieder zu predigen. Warum ich immer wieder betone, dass das Evangelium von Jesus das Entscheidende ist. Warum mache ich das? Weil die Bibel es tut. Ja, die Bibel ist da so einfach und betont immer wieder das Gleiche. Immer wieder Jesus, Sünde, Vergebung, neues Leben. Warum tut sie das? Ich bin wie Simon. Ich tue mich schwer, die Gnade Gottes in ihrer Tiefe zu begreifen. Warum ich das so sage? Ich will dir das zeigen an ein paar Beispielen, um deutlich zu machen, wie ich manchmal wirklich noch nicht das Evangelium von Jesus Christus in der Tiefe begriffen habe. Wenn ich das Evangelium von Jesus tiefer verstanden hätte, dass mich Gott wirklich liebt, dass er das Beste für mich will, warum entscheide ich mich immer wieder für Sünde und dafür im Grunde genommen für eine Art und Weise, dass ich Jesus sage, nee, Jesus, ich weiß es besser. Ich will mich auf meine Art glücklich machen. Für mich ist an dieser Stelle klar, Sünde ist für mich ein untrügliches Indiz dafür, dass ich das Evangelium von Jesus noch nicht wirklich tief verinnerlicht habe. Es ist nicht tief genug Teil meines Wesens. Wenn ich doch tiefer verstehe, wie verdorben ich bin, dann würde ich tiefer verstehen, wie ich gerettet bin. Dann würde ich verstehen, wie Gott mich aus dem Sumpf da rausgeholt hat. Und ich würde ihm doch viel grundsätzlicher vertrauen in jeder Hinsicht. Wenn ich die Liebe und die Gnade Gottes tiefer begreifen würde, warum mache ich mir so viel Sorgen um Dinge, die ich sowieso nicht beeinflussen kann und die in Gottes Hand sind? Ich plane gut, aber Sorgen brauche ich mich nicht. Warum denn? In Jesus, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kommt, da zeigt sich grundsätzlich, Gott hat mein Leben in der Hand. Gott will mich, Gott ist für mich. Was soll ich denn dann noch befürchten? Wenn ich das Evangelium tiefer begreifen würde, dann habe ich Grund, morgens dankbar aufzustehen und mit einer tiefen Freude durch den Tag zu gehen. Vielleicht nicht immer ohne Tränen, aber mit einer tiefen Freude durch den Tag zu gehen. Denn die Freude über Jesus, über seine Rettung, motiviert mich, durch den Tag so zu leben, wie es Gott ehrt. Wenn ich das nicht tue, zeigt das nur, dass ich das Evangelium in seiner Tiefe nicht verstanden habe. Dass ich Hilfe brauche dazu. Wenn ich das Evangelium von Jesus tiefer verstanden hätte, warum mache ich mir über meinen Wert so große Sorgen? Was andere über mich denken? All diese Denken, wie viel Respekt ich von anderen bekomme? Entscheidend ist doch, und das macht das Evangelium doch deutlich, Gott ist für mich. Ja, dann gibt es halt ein paar Leute, die nicht für mich sind. Aber der Schöpfer des Universums ist für mich. Was habe ich da nicht verstanden? Wenn ich das Evangelium tiefer begreife, wird es meine Liebe zu Jesus vertiefen. Ich werde Jesus tiefer kennenlernen wollen. Er ist mein Retter. Wen will ich denn sonst besser kennenlernen? Ich will ihn besser verstehen. Ich will wissen, was seine Gedanken sind. Was seine Gedanken für mich sind, das ist das, was mich beschäftigt. Ich werde Zeit mit Gottes Wort, Zeit im Gebet, Zeit im Reden mit Gott verbringen wollen, um Jesus besser kennenzulernen, weil meine Liebe zu ihm mich antreibt. Es geht dann nicht mehr darum, ob ich einen Kick bekomme. Es geht da überhaupt erstmal nicht so sehr um mich, sondern es geht um Jesus. Ihn will ich besser kennenlernen. Und wenn ich, das ist mein letzter Gedanke hier, wenn ich das Evangelium von ganzem Herzen verstanden hätte, dann würde ich vom Herzen her anderen dienen, egal was ich zurückbekomme, was ich an Anerkennung oder an Wertschätzung zurückbekomme. Jesus hat anderen gedient und sein Leben gegeben. Diesem Jesus folge ich. Und ich bin bereit, mein Leben zu geben. Wenn ich das Evangelium verstanden habe, bin ich bereit, mein Leben zu geben, wie er das getan hat. Ich will verbindlich sein, so wie Jesus das getan hat. Ich will großzügig und barmherzig sein, weil Jesus das getan hat. Im Evangelium wird das deutlich. Das, was Gott für mich getan hat, wird deutlich. Das ist die Spur, der ich folgen will. Mein Leben hingeben, weil Jesus es hingegeben hat. Ist es nicht das, was passiert, wenn ich das Evangelium von Jesus tief verstanden habe, wenn ich nach diesem Evangelium lebe? Und ich wette, dass dir, wie mir auch, bei der einen oder anderen Sache es so geht, ja, stimmt, da müsste das Evangelium tiefer in mein Herz. Da muss das Evangelium mehr Teil von mir werden. Und ich sag dir, wie es bei mir ist, so lange brauche ich dieses Gute, alte, langweilige, immer gleiche Evangelium. Meine Sünde, meine Vergebung, mein neues Leben in Liebe zu Jesus, weil ich in der Gefahr stehe, wie Simon zu werden. Weil ich in der Gefahr stehe, die Dimension meiner Rettung zu unterschätzen. Weil ich in der Gefahr stehe, dass meine Liebe zu Jesus kalt wird. Und deshalb brauche ich die Erinnerung daran, was Jesus für mich getan hat. Ich will so lieben, wie diese Frau geliebt hat. Und wenn du Jesus vertraust, du hast die Voraussetzungen dafür, weil auch dir ist viel vergeben. Am Schluss ein Vers, der mich in diesem Zusammenhang immer wieder beschäftigt und der das nochmal auf den Punkt bringt. 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns das tun.